Es ist 12 Uhr und Katrin ist jetzt da.
Das NDR 2 Update um 12 mit Katrin Schlass.
Das nächste Wintertief bringt unter anderem glatte Straßen mit sich. Kanzler Merz ist zum Antrittsbesuch in Indien. Und die AfD in Mecklenburg-Vorpommern hat eine neue Jugendorganisation gegründet. Vielleicht konntet ihr nach dem Schneechaos in den vergangenen Tagen am Wochenende dann das sonnige Winterwetter auch genießen. Aber nach Sturmtief Elli hat sich jetzt Gunda ausgebreitet, auch bei uns im Norden. Wetterexperten hatten vor Eisregen und extremer Glätte gewarnt, unter anderem wieder in Hamburg und auch in Niedersachsen. Thomas Stahlberg, NDR 2 Oldenburg. Wo und wie stark hat sich die angekündigte Glätte in Niedersachsen heute bemerkbar gemacht?
Ja, die Menschen sind sehr vorsichtig gefahren oder, wie die Polizei geraten hatte, zu Hause geblieben, wenn es denn ging. Dazu kam dann aber, es ist deutlich weniger Niederschlag gefallen als ursprünglich gedacht. Also es war zwar rutschig mitunter, da sind dann auch in Leer und Emden mal Fußgänger gestürzt, aber Autounfälle, die gab es nur wenige. Lag auch daran, dass die Straßenmeistereien mit Salz gestreut hatten und viele Hauptstraßen und die Autobahnen wieder frei waren. So waren es im Nordwesten am Ende zwischen Osnabrück und Ostfriesland so um die 20 Unfälle.
Wie entwickelt sich das denn da jetzt weiter?
Ja, im Nordwesten ist das Schlimmste jetzt durch. Jetzt fällt auch Regen östlich der Weser bis Hannover. Da gibt's jetzt auch erste Unfälle, manchmal immer noch Schnee dazwischen. Aber bis zum frühen Nachmittag sollte das ganze Land erreicht sein. Das kann dann überall gefährlich glatt werden, vor allem auf Nebenstrecken und Fußwegen. Und kann auch am Abend, wenn es wieder ein bisschen kälter wird, noch rutschiger werden. Es gibt erste Unfälle auf den Autobahnen, auf der A1 bei Euthen. Gerade gab's einen Unfall mit zwei Lastern. Da ist spiegelglatt, da ist die Autobahn nach Hamburg gesperrt. Auch die A7 Richtung Hannover ist dicht nach einem Unfall zwischen Ramesloh und Galsdorf. Und die A29 Richtung Wilhelmshaven. Also das häuft sich jetzt doch.
Dankeschön, Thomas Stahlberg, NDR 2 Oldenburg. Und auch in Hamburg warnen die Behörden, denn da steigen die Temperaturen wieder. Und der angekündigte Regen, der kann dann Probleme machen. Frau Gereinig, NDR 2 Hamburg, wie groß ist dann die Glättegefahr?
Ja, davor warnt die Stadtreinigung besonders. Weil der Boden nämlich noch tiefgefroren ist, bildet sich schnell eine Eisschicht und es kann wirklich spiegelglatt werden. Und eine Unwetterwarnung, wie etwa für Niedersachsen, die gibt es für Hamburg nicht. Hier findet auch der Schulunterricht wieder ganz regulär heute statt. Der ADAC empfiehlt aber trotzdem, wenn möglich, auf Autofahrten zu verzichten. Aber weil es jetzt nochmal richtig glatt werden kann, fordert die Stadtreinigung auch Anlieger auf, besonders darauf zu achten, dass die Gehwege vor ihren Häusern gestreut und geräumt sind. Und die Feuerwehr warnt. Eisflächen dürfen nicht betreten werden. Auf keinem See oder Fluss ist die Schicht demnach dick genug, um Menschen zu tragen.
Dankeschön, Frau Gereinig, NDR 2 Hamburg. Kanzler Merz ist jetzt zwar schon eine Weile im Amt, er hat aber noch einige Antrittsbesuche vor sich, zum Beispiel in Asien. Als erstes Ziel hat er sich da aber nicht China oder Japan ausgesucht. Merz ist nach Indien gefahren. Da hat ihn Premierminister Modi empfangen, aber nicht in der Hauptstadt Neu-Delhi, sondern in seiner Heimatprovinz Gujarat. Und die Bundesregierung wertet das als eine besondere Ehre. Peter Hornung, NDR 2 Neu-Delhi. Warum hat sich der Kanzler in Indien das quasi als erstes Ziel in Asien ausgesucht?
Deutschland braucht Indien eben als Partner, politisch, aber auch wirtschaftlich, gerade hier in dieser Region im Asien-Pazifik-Raum. Und deshalb gibt der Bundeskanzler jetzt dieses Signal. Und zwar in einer Zeit, in der Indien gerade ziemlich düpiert wird von den Amerikanern. Und da passt das jetzt eben auch sehr gut, sich Deutschland als engerer Partner eben anzubieten.
Und was konkret verspricht sich der Kanzler von einem engeren Verhältnis zu Indien?
Also es geht um mehr Investitionen gegenseitig, dass deutsche Unternehmen in Indien investieren, dass indische Unternehmen in Deutschland investieren. Es soll bald ein Freihandelsabkommen geben, EU-Indien. Und dann geht's klar um Sicherheit, um Zusammenarbeit bei der Verteidigung, eben im Asien-Pazifik-Raum auch. Indien will deutsche U-Boote kaufen, das ist ganz wichtig. Und schließlich geht's um Arbeitskräfte, indische Fachkräfte für Deutschland. Nicht nur solche mit Hochschulabschluss, also nicht nur IT-Fachleute, sondern auch Bäckerinnen, Lastwagenfahrer, Pflegekräfte. Das soll einfacher werden, dass die nach Deutschland kommen und effizienter.
Nun ist Indien ja aber auch eng mit Russland. Wie schwierig kann dieser Partner für Deutschland dann auch sein? Und das gerade auch mit Blick auf den Ukraine-Krieg?
Naja, Indien hat sich immer schwer getan, sich klar gegen Russland zu positionieren. Da hat die frühere Bundesregierung, die Ampelregierung, eigentlich mehr Druck gemacht. Aber ich glaube, die neue Bundesregierung ist da nicht ganz so druckvoll. Und sie sieht halt, die Inder sind mit Russland verbunden über billige Ölimporte, über Militärtechnik. Aber gleichzeitig ist es so, dass das Verständnis von Außen- und Sicherheitspolitik in Indien so ist, man sucht sich Partner, die einem nützen, die Indien nützen. Die haben also Bündnisse mit dem Westen, mit den USA, mit Europa, aber auch mit China und Russland. Und ich glaube, in diesem Spannungsfeld findet es statt. Und wenn man den Indern nicht zu viel Druck macht, dass sie sich gegen Russland aussprechen müssen, offen gegen Russland aussprechen, dann glaube ich, kann das gut klappen.
Aber kann Deutschland diese politischen Interessen hinter diese wirtschaftlichen Interessen zurückstellen?
Ich glaube, das muss Deutschland gar nicht. Die Inder haben immer gesagt, sie wollen Frieden für die Ukraine, aber sie sprechen sich eben nicht so deutlich gegen die Russen aus. Es kann auch so sein, dass Indien eben der Schlüssel sein könnte zur Beendigung dieses Konflikts. Das wurde früher auch schon mal diskutiert, weil die Inder nämlich einen guten Zugang zu Moskau haben und möglicherweise auch vermitteln könnten und das auch früher angedeutet haben. Das heißt also, Indien hat da eine ganz spezielle Position und möglicherweise kann man die sich auch noch zunutze machen.
Dankeschön, Peter Hornung, NDR 2 Neu-Delhi. Und da gucken wir auch noch drauf. Der Hamburger SV hat bestätigt, dass er sich von Sportvorstand Kunst wegen Vorwürfen der sexuellen Belästigung getrennt hat. Anfang des Jahres noch hatte der Fußball-Bundesligist den Schritt mit familiären Gründen erklärt. Jetzt stuft der Hamburger SV die Anschuldigungen als glaubhaft ein und sagt, dass Kunz als Sportvorstand nicht mehr tragbar war. Er selbst weist die Vorwürfe zurück. Im Iran gehen die Proteste gegen die Regierung weiter. Die Regierung geht gewaltsam gegen die Demonstrierenden vor und es soll etliche Tote geben. Mehrere deutsche Politiker fordern, mehr Druck auf den Iran zu machen. Bundestagsvizepräsident Nuripur von den Grünen hat im ARD-Morgenmagazin gesagt, die EU solle die iranischen Revolutionsgarden auf die Terrorliste setzen und Vermögenswerte einfrieren. Ende September steht in Mecklenburg-Vorpommern die Landtagswahl an. Die AfD hat da jetzt eine Nachfolgeorganisation für ihre rechtsextreme Jugendgruppe Junge Alternative gegründet. In Glowe auf Rügen haben rund 60 Mitglieder den Landesvorstand der sogenannten Generation Deutschland gewählt. Die Junge Alternative wurde vor knapp einem Jahr bundesweit aufgelöst, möglicherweise auch, um einem Verbot zuvorzukommen. Jetzt soll die sogenannte Generation Deutschland, kurz GD, eine Art Kader Schmiede für die Partei werden. Stefan Lothmann, NDR 2 Schwerin, ist das jetzt ein kompletter Neustart?
Nein, ganz und gar nicht, muss man sagen. Der ist vielleicht ein bisschen umgeräumt worden. Die Jugendorganisation der AfD hat jetzt einen neuen markigen Namen bekommen, Generation Deutschland. Ansonsten ist alles eher beim Alten geblieben, denn der ehemalige Chef der rechtsextremen Jungen Alternative in Mecklenburg-Vorpommern, der Mitarbeiter der Landtagsfraktion Alexander Tschich, der ist auch neuer Landesvorsitzender der Nachfolgeorganisation. Personen identisch, würde der Verfassungsschutz vielleicht sagen. Es finden sich auch andere Mitglieder mit Verbindungen ins rechtsextreme Umfeld. Im elfköpfigen Vorstand sitzt beispielsweise der ehemalige Spitzenfunktionär der rechtsextremen Identitären Bewegung. Daniel Fiss ist das. Er ist mittlerweile ebenfalls Mitarbeiter der Landtagsfraktion und Referent des Fraktionsvorsitzenden Nikolaus Kramer. Die AfD hat über diese ganzen Personalien auf ihren Social-Media-Profilen berichtet. Allerdings gab es diese Information erst im Anschluss an die knapp vierstündige Versammlung in Glowe auf Rügen.
Heißt also, das Treffen war geheim?
Ja, eindeutig muss man sagen, denn anders als in demokratischen Parteien üblich, da gab es im Vorfeld keine Informationen. Die Teilnehmer, die wollten ganz offenbar unter sich bleiben. Sie scheuten die Öffentlichkeit und ließen sich da auch nicht in die Karten blicken. Vielleicht lag es ja an den schlechten Erfahrungen mit der Gründung des Bundesverbandes Ende November in Gießen. Da trat ja eine Art Hitler-Dubel auf, sorgte für riesige Schlagzeilen, als er im Tonfall des NS-Diktators sprach. Ein anderer, der fiel durch die Aussage, Jugend muss durch Jugend geführt werden auf. Diese Parole war ein Leitspruch der Hitlerjugend. Ja, und diese Negativschlagzeilen, die wurden jetzt in Glowe auf Rügen umgangen. Medien konnten sich kein eigenes Bild machen und auch nicht berichten. Und das hat schon zu ersten Reaktionen geführt. Die Linksfraktion im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern, die spricht von einem konspirativen Treffen. Es sei der alte blaubraune Wein, der durch die Schläuche der AfD fließe.
Danke, Stefan Lothmann in Schwerin.
Und das war Katrin Schlass mit dem NDR 2 Update.
NDR 2 Update. Täglich um 12 und 17 Uhr.